Vielleicht kommen wir zu Willenbrock, weil am Anfang einer möglichen Verbitterung steht wohl etwas wie die Kränkung. Das Buch Willenbrock dreht sich viel um Kränkung. Willenbrock ist eigentlich jemand, der sich selber gesagt hat, ich will zufrieden sein, ich will mich nicht runterziehen lassen, runtermachen lassen. Und was am Ende des Buches, ganz spät, gibt es eine Szene, die Sie so nett sind, uns jetzt gleich vorzulesen, in der es eben um diese Kränkung geht, die dieser Willenbrock während seiner Jugend, seines Erwachsenwerdens in der ehemaligen DDR erlitten hat.
Am ersten Feiertag fuhr er mit Susanne zu seinem Bruder nach Goslar. Sie hatten sich seit Jahren nicht mehr gesehen, und als Willenbrock telefonisch einen Besuch ankündigte, reagierte der Bruder reserviert und sagte lediglich, sie könnten kommen und auch bei ihm übernachten. Sie kamen am späten Nachmittag an, die Brüder begrüßten sich förmlich, was ihre Frauen, die sich umarmt hatten, irritiert registrierten. Nach der Vesper ging man in die Innenstadt und lief die hell erleuchteten Schaufenster ab, aus denen die Weihnachtsdekoration teilweise bereits verschwunden war. Den Abend verbrachten sie in der geräumigen Wohnung der Familie gegenüber dem Petersberg. Peter Willenbrocks Bruder war als 24-Jähriger mit einem Segelflugzeug der Sportgemeinschaft über die innerdeutsche Grenze geflogen. Bei einem Wettbewerb hatte er sich mit den anderen Teilnehmern der Meisterschaft auf dem Ausbildungszentrum in Neustadt-Glewe von den motorisierten Schleppflugzeugen hochziehen lassen, hatte die vorgegebene südöstliche Flugrichtung aber verlassen, sobald er aus der Sichtweite des Flugplatzes war, um dann die günstige Thermik des Tages nutzend in einer sicheren Flughöhe direkt in Richtung Zonengrenze zu fliegen. Er flog sehr hoch, da der Segelflieger vom Radar nicht erfasst werden konnte und er nur zu befürchten hatte, von den Grenzbeamten bemerkt zu werden. Nach seinen Berechnungen landete er 20 Kilometer hinter der Grenze auf einer Wiese. Es wurde eine Bruchlandung, da er die Elektrozäune der Weide zu spät bemerkt hatte, sodass er heftig manövrieren musste und eine Tragfläche völlig zerstört wurde. Als er die Maschine zum Stehen gebracht hatte, war er so benommen, dass er für Minuten sitzen blieb und nur ausstieg, um sich zu übergeben. Bauern fanden ihn. Zögernd fragte er, wo er gelandet sei. Als er hörte, dass es nur 800 Meter bis zur Zonengrenze seien, er sich also völlig verrechnet hatte, nach dem Überfliegen der Grenze in eine Kurve geraten war und um ein Haar wieder jenseits der Grenze gelandet wäre, wurde ihm nochmals übel. Seine Flucht wurde erst 2 Tage später und erst nachdem westdeutsche Reporter darüber berichtet hatten, den Kameraden vom Ausbildungszentrum in Neustadt-Glewe mitgeteilt. Diese hatten, nachdem sich Peter Willenbrock nirgends meldete und die Flugsicherung ihnen keinerlei Nachrichten über dessen Verbleib geben konnte, 2 Tage lang mit kleinen Motorflugzeugen nach dem verschwundenen Segelflieger gesucht. In Hannover studierte Peter Jura und Betriebswirtschaft, versuchte sich nach dem Studium als Wirtschaftsberater selbstständig zu machen und ging 4 Jahre später zur Stadtverwaltung Goslar, wo er bald verbeamtet wurde. Durch die Flucht wurde das Verhältnis zu seinem Bruder Bernd gespannt, der ihm vorwarf, die bereits alten Eltern im Stich gelassen, ihn selbst geschädigt und seine eigene Entwicklung rücksichtslos und selbstsüchtig zerstört zu haben. Nach der abenteuerlichen Flucht seines Bruders und der Mitnahme eines Flugzeuges wurde Bernd Willenbrock aus dem Sportclub ausgeschlossen. Ihm wurde Mitwisserschaft bei Peters Flucht vorgeworfen. Bislang hatte er seine gesamte Freizeit bei den Segelfliegern verbracht. Er galt als die große Hoffnung im Club und war Kandidat für den Titel des Landesmeisters. Von den Sportkameraden hatte er den Spitznamen Foka 6 erhalten. Überdies wurde Bernd Willenbrock exmatrikuliert, musste die Fachschule verlassen und 2 Jahre in einer Maschinenbetrieb arbeiten, bevor er das Studium wieder aufnehmen konnte. Die Exmatrikulation nahm er gelassen hin. Das Studium hatte ihn nie interessiert, doch der Ausschluss aus der Segelsportgesellschaft und das unbefristet erteilte Flugverbot trafen ihn heftig. In der Begründung für den Entzug der Fluglizenz stand, dass sein Bruder Peter durch ein leichtsinniges und unverantwortliches Verlassen der vorgeschriebenen Flugroute die internationale Luftfahrt verbrecherisch gefährdet und mit dem Entwenden einer Maschine grob gegen die Regeln der Gesellschaft verstoßen habe. Bernd Willenbrock protestierte lautstark, er sei nicht sein Bruder, wandte er ein. Man könne nicht ihn für dessen Vergehen bestrafen, dies sei sippenhaft und unzulässig. Der regionale Vorsitzende der Gesellschaft für Sport und Technik sagte ihm, er könne Protest einlegen, aber dies sei zwecklos, die Entscheidung komme von ganz oben. Er selbst hätte sich für Willenbrock eingesetzt, weil er seinen Fokka 6 nicht verlieren wolle, aber es sei zwecklos, durch Peters Flucht könne Willenbrock das Fliegen für immer vergessen. Bert Willenbrock bat ein Jahr später darum, wieder in einem Sportflugzeug fliegen zu dürfen. Er versuchte es danach im Abstand von einem Jahr noch zweimal. Es war immer vergeblich. Dann resignierte er. Er kaufte sich weiterhin jedes Buch über alte und neueste Flugzeuge, las die Biografien von Piloten, aber er ging nie wieder auf einen Ausbildungsplatz und noch besuchte er Flugschauen oder die Vorführungen der Armeeflugzeuge. Die Brüder wechselten nach der Flucht zornige, anklagende Briefe. Dann brach der Kontakt völlig ab und wurde erst nach der Heirat der beiden Männer und auf Betreiben der Ehefrauen zögernd wieder aufgenommen. Bei dem weihnachtlichen Besuch sahen sie sich zum ersten Mal seit 7 Jahren, seit der Beerdigung der Eltern. Die beiden Kinder des Bruders, ein Mädchen, das in München studierte, und ein Junge, der noch bei den Eltern wohnte, und sich seit Jahren um ein Studium als Tontechniker bewarb und sich von Gelegenheitsjobs und den Auftritten seiner Kapelle lebte, sahen sie zum ersten Mal. Man zeigte sich Fotos, ein Video von einer zweimonatigen Reise durch China und sprach über die Eltern und die Kindheit. Beide Brüder bemühten sich, alle heiklen Themen auszusparen, um sich nicht zu streiten. Die beiden Frauen verstanden sich rasch und gut miteinander. Peter erzählte von seinem Flugzeug, er besaß eine Cessna und bot ihm an, mit ihm zum Flugplatz zu fahren, um sie ihm zu zeigen, aber Willenbrock lehnte ab. Er interessiere sich nicht mehr dafür, erwiderte er. Susanne sah ihn überrascht an, sagte aber nichts. Du fliegst nicht mehr? Fragte Peter verwundert. Nein. Fokker 6 fliegt nicht mehr. Na, das ist ja eine Überraschung. Jetzt kannst du doch wieder fliegen. Du könntest dir einen eigenen Flieger kaufen. Das Geld dafür wirst du ja haben. Keinerlei Interesse. Aber was machst du? Was treibst du in deiner Freizeit? Ich verkaufe Autos. Das ist mein Hobby. Geld ist nicht alles, wandte der Bruder ein. Irgendein Hobby braucht der Mensch. Man verkümmert sonst. Ich bin jedenfalls heilfroh, dass ich die Maschine besitze. Wenn ich in der Luft bin, erspart mir das 100 Termine beim Arzt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso du nicht wieder angefangen hast zu fliegen. Jetzt hast du doch alle Möglichkeiten, Bernd. Du warst doch damals der Größte. Fokker 6 war immer die Nummer 1. Das war einmal, das ist lange her. Ich verstehe dich nicht, tut mir leid. Das mag sein, erwiderte Willenbrock, so ist das Leben. Peter wollte ihm Fotos und Videos seiner Cessna und der Flüge zeigen, aber sein Bruder lehnte so heftig ab, dass er es gekränkt unterließ. Am nächsten Abend fuhr Bert Willenbrock mit seiner Frau nach Berlin zurück, der zum Jahresende 4 Spiele mit seiner Mannschaft zu bestreiten hatte.
Merci beaucoup. Es gibt andere dieser kleinen Geschichten, die sozusagen diese Kränkungen zeigen, dieses immer um Zufriedenheit bemühten Willenbrocks, wie die Geschichte mit dem Dr. Feuerbach, der ihn bei der Stasi wohl angeschwärzt hat, sodass er nicht reisen dürfte. Diese zweite Geschichte, dieses sozusagen eine Art von wilden Kapitalismus, der Anfang der 90er Jahre, der zu Geld kommt, reich wird, auf jeden Fall durch den Verkauf von Autos. Et cette partie est particulièrement intéressante. Et Willenbrock, celui qui essaie d'être heureux, content, est déstabilisé par une série de crimes. Donc, on lui vole des voitures dans son garage. Après, il emploie un gardien de nuit et celui est ligoté, son chien est tué lors d'une attaque nocturne. Et finalement, surtout, parce qu'ils ont une sorte, lui et sa femme Suzanne, ils ont une sorte de dacha, donc une maison à la campagne, où ils passent un week-end, et puis pendant la nuit, c'est plusieurs personnes qui pénètrent dans la maison, et ils le tuent presque, parce que bon, il se réveille, et il essaye de chasser ces gens-là, qui l'attaquent. Donc, c'est une reihe von kleinen ja, kleinen und größeren Verbrechen, die ihn völlig destabilisieren. Ist das sozusagen ein Kontrapunkt zu dieser Abgeschiedenheit der DDR, diesem diesem geschlossenen Klima, auf einmal diese Zeit danach, wo man sozusagen keine Sicherheit und Stabilität mehr findet? Haben Sie das extra sozusagen so angelegt in Ihrem Buch?
Ach, ich denke nicht, dass das ein spezieller DDR-Punkt ist. Natürlich, die Biografie des Helden ist eindeutig DDR, und den Gewinn, den er nach der Wende macht, hat mit der Wende zu tun. Aber ich denke, es ist einfach was normal Menschliches ist, dass sich jemand auf ein bestimmtes Leben einrichtet und das Leben ist nicht bereit, das zuzulassen. Das sind Brüche, die das Individuum eigentlich nicht haben will. Er will, was weiß ich, er will Sicherheit haben und er wird verunsichert. Oder er will sich nicht kränken lassen und es kommt dennoch das. Oder er will mutig und geschützt sein und auf einmal kommt die Feigheit ins Spiel. Also ich denke, das sind Dinge, die wenig oder kaum nur auf die DDR zu beschränken sind. Ich denke, das ist, gehört zum Menschen dazu, dass wir uns in unserem Leben auf etwas einrichten und erreichen wollen, und wir erleben dann ein paar Veränderungen, die nirgends geplant waren und die uns dann gelegentlich auch völlig aus dem Gleis werfen.
Das, was ich so interessant finde an dem Roman, ist ja eigentlich auch, dass Sie es, also ich finde es sehr bemerkenswert, wie es Ihnen gelungen ist, eine Atmosphäre zu schildern, die ich schon irgendwie in diesen Jahren nach der Wende ansiedeln kann und in der genau diese neuen Möglichkeiten, also eigentlich positive Dinge, ja, Freiheit, auch Mobilität nicht nur im geografischen Sinne, sondern auch im sozialen Sinne. Man kann reich werden, aber gleichzeitig natürlich, übrigens auch, weil Sie vom 19. Jahrhundert gesprochen haben, wie im 19. Jahrhundert, natürlich gleichzeitig auch das Gefühl der Unsicherheit enorm verstärken.
Ja. freut mich sehr, dass Sie das sagen. Es ist schon ein Wunsch bei mir. Ich möchte schon die kleinen Geschichten, die ich da habe, die ich nur aufschreibe, weil ich glaube, sie können mich und meine Zeit ein bisschen erfassen. Dass ich da schon ein bisschen von dem, immer darauf achte, dass ich da auch genügend Größe oder Übergreifendes mit dabei habe. Dass es nicht nur ein Klein-Klein von Misslichkeiten in einer bestimmten Periode handelt, nur darum geht, sondern so einen großen Bogen mit in den Griff bekomme. Und dann bin ich gelegentlich auch mal in ein anderes Land gefahren, um etwas zu Ende zu schreiben, weil ich dann im Land selber das nicht ging. Und hab ich, das, um den Blick zu erweitern. Der Roman ist ja eine relativ junge Gattung innerhalb der Literatur, also kaum viel älter als 250 Jahre. Und ganz am Anfang, wie immer in der Kunst, ganz am Anfang steht das große Meisterwerk. Das ist Flaubert, die Madame Bovary. Die Kunst beginnt merkwürdigerweise immer mit dem Höhepunkt. Die Dramatik beginnt mit der antiken Tragödie. Besser wurde es nie, es wurde nur schlechter. Nein, und dieser Flaubert erzählt eine ganz kleine provinzielle Geschichte. Und er kriegt die Welt rein in diesen Roman. Und wir mögen uns heute über dies und jenes belustigen, wenn er einen Geschlechtsakt etwa darstellt. Aber die Geschichte, der Roman, was er uns da erzählen will, berührt und ergreift uns noch heute.
Ich finde, Sie haben ja auch ein sehr amerikanisches Motiv in Willenbrock. Also dieser Willenbrock, nicht, angesichts der Tatsache, dass er denkt, dass die Verbrechen nicht so bestraft werden, wie sie denn bestraft werden sollten, bewaffnet sich. Ja? War das sozusagen bewusst im Rückgriff? Ich meine, das kennt man aus dem amerikanischen Film in extremer Manier, ja, ab den 70er, 80er Jahren sozusagen, die Helden, die sich in dem Moment, wo sie die Machtlosigkeit der Gesellschaft feststellen, selber bewaffnet. War für Sie das also ein Motiv oder spielte das gar keine Rolle?
Nein, das hatte auch mit persönlichen Lebensumständen zu tun, mit einem sehr heftigen Überfall, den ich da mit Mühe und Not überstanden habe und wo ich auf einmal merkte, wie weit ich in einer exzessiven Notwehr gehen würde. Nein, aber davon mal abgesehen, was für der private Punkt dabei ist, dass die Firnis unserer Zivilisation hauchdünn ist. Das erzähle ich damit. Und wir hier in Mitteleuropa, speziell Frankreich und Deutschland, erleben es jetzt gerade mit den Flüchtlingen. Da wird auf einmal unsere Zivilisation, diese Firnis, die wird hauchdünn. Und wir müssen bangen in unseren beiden Ländern, in beiden Staaten, dass wir einigermaßen diese Demokratie, wie wir sie bis jetzt hatten, über diese Schwierigkeiten retten können und dass sie uns nicht dabei unter anderem kaputt geht, weil unsere Humanität, ja, ist leicht anknackbar. Nein, ich habe mit dem Willenburg eine Figur, der eigentlich ein Lebenskünstler ist oder Lebenskünstler sein will. Und alles, was nicht dazugehört zu diesem Lebenskunst, übersieht er, streicht er beiseite. Und dennoch passiert es ihm, dass er dieses schöne Konzept, womit er glücklich seine Jahre auf Erden zubringen könnte, dass er dieses schöne Konzept nicht durchsetzen kann. Es wird ihm von der rauen Wirklichkeit zerstört.
Ich sage gerade, er bewaffnet sich, schießt, aber er kommt weg. Mehr möchte ich nicht verraten. Das ist eine sehr schöne Hörspielvariante des Buches, die man hier in der Bibliothek auch entleihen kann.